Europa zwischen christlich und Multikulti. Vor einer guten Woche, Sie erinnern sich daran, gab es vor einer guten Woche Krach in Europa. Beim jüngsten EU-Gipfel in Brüssel, ausgiebig in den Medien thematisiert worden. Und über den ganzen Streit mit Polen, über die künftigen Abstimmungsregelungen und mit den Briten, über die Frage, wie viel Rechte denn der künftige außenpolitische Sprecher haben sollte, da trat ein Thema in den Hintergrund, was eigentlich noch viel wichtiger ist für Europa. Nämlich die Frage, auf welche geistigen Grundlagen will Europa sein gemeinsames Haus denn nun bauen? Auf welche religiösen Werte will Europa sich berufen? Sie wissen, dass in dem Entwurf für die europäische Verfassung, der noch lange nicht beschlossen ist, der Bezug zu Gott ausdrücklich vermieden wird. Es hat eine lange Diskussion darum gegeben. Andere Stimmen berufen sich auf das christliche Abendland, die christliche Tradition und sagen, schon deshalb kann die Türkei nicht Mitglied werden, weil sie mit ihrer islamischen Prägung eben nicht in dieses christliche Gesamtprofil hineinpasst. Und wieder andere verstehen Europa als einen multikulturellen Flickenteppich und sagen, gerade das sei typisch für die europäische Identität. Europa zwischen christlich und Multikulti. Nun, für beides, wenn wir in die Geschichte schauen, für beides lassen sich in der Geschichte durchaus Gründe finden. Einerseits wäre die ganze europäische Geistesgeschichte gar nicht denkbar ohne die Impulse aus der Bibel. Die europäische Architektur, Musik, Malerei, Literatur, Philosophie, ja sogar die Naturwissenschaften wären in dieser Weise ohne christliche Impulse gar nicht denkbar gewesen. Andererseits kann man sagen, wenn wir noch weiter zurückgehen, dann stoßen wir auch auf zutiefst heidnische Wurzeln Europas. Wie will man also damit umgehen mit der Frage? Vielleicht dadurch, dass man nach vorn schaut und sagt, was wäre denn gut für Europa? Wie sollen wir mit unserer Situation umgehen? Ich denke, wir werden sie dann besser verstehen können, wenn wir kurz einmal in eine Zeit zurückgehen, in der es in Europa in geistiger Hinsicht ganz ähnlich aussah wie heute. Und Sie werden staunen, das ist die Zeit des Neuen Testaments. Das ist die Zeit von vor etwa 2000 Jahren. Und darum lade ich Sie für die nächsten Minuten zu einer kleinen Zeitreise ein. Kommen Sie einfach mit ins Athen des ersten Jahrhunderts nach Christus. Schon damals war Athen eine Metropole. Schon damals bot Athen diese faszinierende Mischung aus Gebäuden, Geräuschen, Gerüchen. Und als der Apostel Paulus zum ersten Mal dort war, bei seiner ersten Europareise, da hat ihn diese Stadt schwer beeindruckt. Paulus war nicht als Tourist nach Athen gekommen, sondern er befand sich auf einer Vortragsreise. Er wollte dort in Athen die große Entdeckung seines Lebens, die er wenige Jahre vorher gemacht hatte, präsentieren und den Menschen nahebringen. Und Sie wissen, Paulus, wer war Paulus? Paulus war ein jüdischer Intellektueller. Er hatte sich schon in jungen Jahren einen Namen gemacht, erstmal durch hervorragende wissenschaftliche Leistungen und dann dadurch, dass er die junge christliche Gemeinde bis aufs Blut bekämpfte. Jesus, das war in den Augen von Paulus der gefährlichste Sektenführer seiner Zeit. Jesus, das war für Paulus ein toter Guru, dessen Anhängern man das Handwerk legen musste. Aber eines Tages dann macht Paulus die große Entdeckung seines Lebens. Da begreift er, ich habe mich getäuscht in Jesus. Ich bin einem totalen Fehlschluss erlegen. Jesus ist kein Betrüger, er ist kein Guru, er ist erst recht nicht tot. In Jesus ist der wahre Gott zu uns gekommen. Jesus lebt wirklich. Und darum hat Jesus Christus die Kraft, mein Leben zu verändern. Das war die Erfahrung, die Paulus gemacht hat. Und seitdem hatte Paulus eine große Leidenschaft. Er wollte diese Entdeckung bekannt machen. Erst im Nahen Osten und dann immer weiter nach Europa hinein. Und so kommt er bei seiner Vortragsreise schließlich nach Athen. Seine Mitarbeiter sind noch in einer anderen Stadt aufgehalten worden. Paulus ist vorerst allein da. Und was er dort erlebt, das hat einer seiner Mitarbeiter, der Mediziner namens Lukas, schriftlich festgehalten. Es gibt einen hochinteressanten Reisebericht, eine sehr zuverlässige Quelle, die sich im Neuen Testament befindet, in der Apostelgeschichte, Kapitel 17. Dort können wir nachlesen, was Paulus in Athen erfahren hat. Und Sie haben einen Auszug aus dieser Quelle vor sich auf Ihrem Gottesdienstzettel und können das dort mitverfolgen. Der Bericht beginnt etwas noch vor dem Text, den Sie haben, nämlich in den Versen 16 und 17, das lese ich Ihnen kurz vor. Als aber Paulus in Athen auf sie wartete, nämlich auf seine Mitarbeiter, ergrimmte sein Geist in ihm, das heißt, er wurde zornig, als er die Stadt voller Götzenbilder sah. Und er redete zu den Juden und den Gottesfürchtigen in der Synagoge und täglich auf dem Markt zu denen, die sich einfanden. Also Athen, müssen Sie wissen, war damals schon die Bildungsmetropole Europas. Athen war das Mekka für Kunst, für Wissenschaft, für Dichtung, für Architektur. Und Paulus hat das bestimmt zu würdigen gewusst. Paulus kannte die Geschichte. Aber alle Schönheit der Architektur, alle Reize dieser Weltstadt können nichts daran ändern, dass Paulus zornig wird, dass er die Situation der Athener überhaupt nicht verstehen kann. Und Lukas schreibt ja auch, warum das so ist. Weil er die Stadt voller Götzenbilder sah. Und das war tatsächlich so. Es gibt eine interessante Quelle, ein Schriftsteller namens Petronius schreibt im ersten Jahrhundert über Athen, es sei leichter in Athen einen Gott zu finden als einen Menschen. Also ein großer religiöser Supermarkt herrschte dort, Multikulti par excellence. Die Götzenstatuen reihen sich gewissermaßen wie Litfaßsäulen aneinander. Es gibt Götter für den Krieg, Götter für die Liebe, Götter für die Diebe, Götter für die Jagd, Götter für die Kaufleute. Es gibt geheimnisvolle esoterische Kulte und es gibt verfeinerte Meditationstechniken, mit denen die Leute eine höhere Bewusstseinsebene zu erreichen versuchen. Übrigens, dieser Zeus-Kult, der damals auch in Athen herrschte, der soll jetzt wiederbelebt werden. Man kann sagen, Athen kehrt zu seinen Wurzeln zurück. Im letzten Jahr wurde ein Verein gegründet namens Hellenais, das heißt so viel wie Heilige Gemeinschaft der Gläubigen der Antike. Dieser Verein hat bereits um die 2000 Mitglieder und man will Griechenland zum Heidentum zurückführen, den Götterkult um Zeus erneuern, die touristischen Attraktionen der Tempel wieder ihrer ursprünglichen religiösen Bestimmung zuführen, den Götterolymp mit seinen 12 dort anzubetenden Götzen auch wieder in Erinnerung bringen. Es soll also eine breite Rückkehr zum Athen der Antike geben, wenn es nach diesem Verein geht. Und schon damals konnte Paulus das nicht verstehen. Und so packte ihn ein heiliger Zorn. Er hatte bestimmt die Werke der großen griechischen Philosophen gelesen, Plato, Sokrates. Er kannte die Bedeutung der griechischen Mathematik, Satz des Pythagoras. Das war Paulus mit Sicherheit alles vertraut. Ich weiß nicht, wie gut er selbst in Mathe gewesen ist. Aber er wusste, dass das alles mit Athen im weitesten Sinne zu tun hatte. Und doch sieht er jetzt, wie diese gebildeten, kultivierten Menschen in ihrer Mehrheit einem furchtbaren Irrtum aufgesessen sind. Er sieht ihre echte, tiefe Not. Das ist das Erste, die echte Not hier in Athen. Paulus begreift das große Problem hinter dieser weltstädtischen Fassade. Die Leute sind klug und doch setzen sie ihre Hoffnung auf Gegenstände, die sie selber gebastelt haben. Und das kann er nicht verstehen. Er sagt, wie kann man darauf ein Leben setzen? Sie erwarten die letzte Hilfe von den Dingen, die sie selber ausgedacht haben, die sie selber produziert haben. Sei es mit ihren Händen, sei es mit ihren Gedanken. Sie beten ihre selbstgemachten Götzen an. Und Paulus merkt, Klugheit schützt vor Torheit nicht. Und so nimmt er seinen ganzen Mut zusammen. Er predigt nicht nur zu seinen jüdischen Landsleuten, zu den frommen Juden in der Synagoge, sondern er hängt den Kopf weit raus. Er stellt sich auf den Marktplatz. Er sucht die Begegnung, er sucht das intensive Gespräch mit den Athenern. Und ich kann mir vorstellen, wie er die Leute gefragt hat, bitte, woran wollt ihr euch denn nun halten, wenn eure Gesundheit draufgeht? Woran wollt ihr euch halten, wenn die Karriere nicht mehr weitergeht? Woran wollt ihr halten, euch halten? Was wollt ihr machen, wenn der Tod euch die Liebsten von der Seite reißt? Was wollt ihr machen, wenn euch eure Angst das Leben zur Hölle macht? Was wollt ihr machen? Glaubt ihr denn im Ernst, dass eure toten Holzgestelle, eure Götzen irgendwas in eurem Leben bewegen können, diese Litfaßsäulen? Meint ihr, dass eure esoterischen Erfahrungen der verschlossenen Türen euch glücklich machen und dass das irgendwas ändert an den Realitäten, Außer vielleicht, dass es einen kleinen Placebo-Effekt hat, wie so manches Medikament, das nur wirkt, weil man sich's einbildet. Und das Interessante hier ist, die Leute halten inne. Die lassen sich wirklich auf eine Diskussion ein. Sie haben bestimmt schon Bilder von der Akropolis gesehen, waren vielleicht selber schon dort. Und westlich von der Akropolis liegt der Areopag. Der Areopag war zur Zeit des Paulus ein kulturelles Forum, eine Diskussionsstätte, kann man sagen. Früher war es mal ein Gerichtshof gewesen und jetzt bewegte man sich hier so auf dem Niveau einer besseren Volkshochschule. Da wurden die großen Diskussionen geführt. Und sie sagen zu Paulus, jetzt komm, sing mal vor. Lass uns hören, was du zu bieten hast. Wenn dir unser großer Pool von Göttern nicht passt, hast du eine bessere Antwort? Und Paulus lässt sich das nicht zweimal sagen. Er geht mit zum Areopag und dann kommt er auch gleich auf den Punkt. Vers 22. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem stand geschrieben, dem unbekannten Gott. Das ist interessant. Paulus hat diesen Altar gefunden. Zwischen den ganzen anderen Standbildern dort. Und wissen Sie, dieser eine Altar, der zeigt die ganze Not Athens wie in einem Brennglas. Die hatten an alles gedacht. Die hatten Götter für alle Fälle. Für jeden Anlass. Für jedes Wehwehchen. Sie erlebten ihre religiösen Ekstasen. Das war was fürs Gefühl. Das war oft noch verbunden mit sexuellen Orgien. Weil man sagt, in der sexuellen Ekstase wäre man den Göttern am nächsten. Sie hatten das alles und doch kam ihr Herz nicht zur Ruhe. Und doch blieb eine letzte Unsicherheit, eine letzte Ungewissheit. Und diese Ungewissheit wird deutlich bei diesem Altar für den unbekannten Gott. Man weiß ja nie. Es könnte sein, dass wir irgendeinen wichtigen Gott vergessen haben. Und was wird er dann mit uns machen? Wir bauen also eine Sicherung ein. Und so errichten sie diesen einen zusätzlichen Altar und schreiben da drauf Agnosto Theo, dem unbekannten Gott, dem großen Unbekannten. Und sehen Sie, dieser Altar, der zeigt die größte Not auch unserer Zeit. Athen ist überall. Der religiöse Supermarkt ist prall gefüllt. Jeder kann kaufen, was er will, jeder kann glauben, was ihm gefällt. Aber dahinter bleibt diese große Ungewissheit. Was ist wirklich der wahre Gott? Mir hat mal einer gesagt, auch wissen Sie, ich habe mir meinen Gott so zurechtgemacht, mit dem Gott bin ich zufrieden. Und ich habe aber zurückgefragt, ja, und was wäre aber, wenn das der Falsche wäre? Was wäre, wenn der Ihnen nicht wirklich helfen könnte, wenn es drauf ankommt? Dieser Altar war ein Zeichen der Unsicherheit. Dieser Altar für den unbekannten Gott, der machte aber auch die ganze Sehnsucht Athens deutlich. Es müsste doch mehr geben als unsere so menschlichen griechischen Götter mit ihren Schwächen und Fehlern und mit ihrem sich gegenseitig überlisten. Die griechische Götterwelt war sehr, sehr menschlich. Es müsste doch mehr geben. So hofften die Athener und so hoffen auch wir. Es müsste doch mehr geben als unser Geld, als unser Haus, als unsere Urlaubserlebnisse, als unsere Familie, auf die wir uns stützen und von der wir die entscheidende Hilfe dann erwarten. Es müsste doch noch etwas geben, das darüber hinausreicht. Es müsste einer da sein, der uns festhält. Es müsste einen geben, der noch weiter weiß, wenn wir nicht mehr weiter wissen. Es müsste einen geben, der auf die letzten Fragen auch noch Antwort weiß und der unsere Zukunft kennt. Es müsste einen geben. Und jetzt ist Paulus an diesem wunden Punkt dran. Und jetzt schauen Sie mal genau hin, wie er weitermacht. In Vers 23. Er sagt, ich fand also diesen Altar, da stand drauf dem unbekannten Gott. Und jetzt kommt der Hammer. Er sagt, und jetzt verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Ich verkündige euch, was ihr unwissend verehrt. Paulus sagt also, Leute, dieser wahre Gott, von dem ihr ahnt, dass es ihn geben müsste, dieser größere Gott, der mehr ist als eure Götzen, den gibt es wirklich. Den gibt es wirklich. Und den habe ich kennengelernt. Und dieser Gott hat mein Leben umgekrempelt und total auf einen neuen Kurs gebracht. Das ist der echte Gott. Und von dem werde ich euch jetzt erzählen. Und Sie sehen, wie Paulus jetzt dieser echten Not den echten Gott gegenüberstellt. Und das ist faszinierend. Mitten hinein in diesen athenischen Pluralismus und Relativismus setzt Paulus den unerhörten Anspruch der Wahrheit. Wir haben jetzt nicht die Zeit, alle einzelnen Argumente durchzugehen, die Paulus hier vorträgt, aber ich möchte Sie auf ein paar Dinge hinweisen, die ganz wesentlich sind und auch uns helfen sollen, den echten Gott zu erkennen. Eine Sache kommt bei Paulus immer wieder. Er sagt, die Götter, die ihr selbst gemacht habt, die sind nicht größer als ihr, sondern kleiner als ihr. Die Sicherheiten, die ihr euch selbst gebaut habt, die können euch nicht halten, sondern die müsst ihr halten. Euer Vermögen kann euch nicht erhalten. Ihr müsst sehen, dass ihr es erhaltet. Kommt die große Inflation und der große Crash, müsst ihr euch was Neues suchen. Was sind unsere Sicherheiten wert, die wir uns selber bauen? Ich weiß nicht, wie Sie bisher versucht haben, Ihr Leben abzusichern. Durch eine gute Ausbildung, durch einen gesunden Lebensstil vielleicht. Möglicherweise haben Sie auch einen starken Freundeskreis und vielleicht sogar genügend Geld. Und Paulus würde sagen, alles schön und gut, Leute. Prima, wenn das klappt, aber es reicht nicht aus, um dein Leben dauerhaft zu tragen. Dafür reicht es nun wirklich nicht aus. Was schwächer ist als du, kann dich nicht tragen. Und ein toter Götze, was will der ausrichten gegen deinen Tod? Und dann sagt Paulus in Vers 28, seht mal, eure Dichter sogar, die haben was geahnt davon. Und dann zitiert er einen, wo einer der Dichter sagt in Vers 28, wir Menschen sind göttlicher Abstammung. Das heißt, wir kommen von einem, der größer ist als wir. Wir kommen aus einem größeren Horizont. Das heißt, wir haben etwas, das es sonst in der ganzen Welt nicht gibt. Wir haben eine Persönlichkeit. Wir können denken, wir können lieben, wir können sprechen, wir müssen Fragen stellen, wir müssen grübeln, wir können entscheiden. Und so sagt Paulus dann hier in Vers 29, da wir nun göttlichen Geschlechts sind, also da wir aus einer anderen Realität noch kommen, die nicht verhaftet ist nur dieser Welt, sollen wir doch nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen und steinernen Bildern durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Der Tischler ist doch mehr als der Stuhl, heißt das. Der Bildhauer ist doch mehr als sein Bild. Der Mensch ist doch mehr als die Götzen, die er baut. Das sind doch Attrappen, das sind Täuschungen, wenn er sie für Gott hält. Nein, der echte Gott muss anders sein als das, was hier in großer Menge herumsteht in euren Straßen. Der muss stärker sein. Dieser lebendige Gott, den können wir nicht selbst gemacht haben, sondern, wenn es ihn denn gibt, der muss uns gemacht haben. Und so sagt Paulus das, was ganz revolutionär ist, hier in Versen 24 und 25. Er sagt, Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen, wie einer, der etwas nötig hätte, da er doch selbst jedermann Leben und Odem, also Atem und alles gibt. Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen. Diese Aussage war damals in Europa genauso anstößig, wie sie es heute ist. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben. Letzte Woche sollte in der Sitzung des Europarates am Montag ein Dokument vorgelegt werden unter dem Titel Die Gefahren des Kreationismus in der Schule. Das sollte dem Europarat zur Diskussion vorgelegt werden. Der Verfasser dieses Dokuments war der französische EU-Politiker Guy Longange. Und er hat den Schöpfungsglauben in diesem Dokument bezeichnet als einen Angriff auf die Demokratie. Die Lehre des Kreationismus, der Glaube an den einen Schöpfer, wird dort schwer verurteilt. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung wurde dann berichtet, dass das Papier in der Parlamentarischen Versammlung zur Abstimmung kommen sollte. Es ist dann verhindert worden durch den Abgeordneten einer anderen Fraktion. Aber das ist schon stark, wenn hier geschrieben wird, dass der Glaube an den Schöpfer, wenn der ernst genommen wird, einen Rückfall ins Mittelalter bedeutet und dass nach Ansicht dieses Monsieur Guy Longange die Anhänger des Kreationismus, Zitat, einen Angriff auf die Menschenwürde verübten. Die FAZ hat dann in der letzten Samstagsausgabe, also Samstag vor einer Woche, dazu Folgendes kommentiert. Da heißt es, der Tonfall, in dem dieses Papier entstand, könnte kaum schärfer sein. Wenn die Parlamentarische Versammlung der Streitschrift des Franzosen zustimmt, würde Europa zur Hüterin der Evolutionslehre. Die Mitgliedsländer sollen kreationistisches Gedankengut als Bedrohung für die Demokratie betrachten. Zitat Ende. Das ist hochinteressant. Schon damals war in Europa die Evolutionslehre weit verbreitet. Die Athener hatten auch ihre Evolutionstheorien. Die sind bekanntlich schon zurückzuführen auf die Vorsokratiker, also Thales von Milet und andere, die noch vor Plato, vor Sokrates gewirkt haben, also 500, 600 Jahre vor Christus. All diese Versuche, die Entstehung des Lebens auf nur natürlichem Wege zu erklären, aber damals wie heute, hatten sie keine Antwort auf die entscheidenden Fragen, nämlich wie kann aus nichts etwas werden? Auf die Frage, wie kann aus lebloser Materie Leben werden? Es gilt immer noch, was Louis Pasteur gesagt hat, Lebendes entsteht nur aus Lebendem. Und sie hatten auch keine Antwort auf die Frage, wie kann aus Unpersönlichem Persönlichkeit werden? Mit Wille, Verstand. Paulus weiß, das wird nicht von selbst. Der Stuhl wird vom Tischler gemacht, aber wer machte den Tischler? Es muss einen geben, der alles gemacht hat. Und das ist der echte Gott, das ist der Schöpfer. Und dann geht Paulus einen Schritt weiter. Ganz logisch. Und er sagt, Leute, wenn es diesen echten Gott, diesen Schöpfer gibt, dem wir unser Leben verdanken, und es muss ihn geben. Und wenn dieser echte Gott sich uns bekannt machen will, dann kann er das auch. Und tatsächlich schreibt Paulus in Vers 27, er ist nicht ferner einem jeden von uns. Der echte Gott ist eben nicht im Jenseits geblieben. Er ist nicht der unbekannte Gott geblieben, sondern er ist auf unser Niveau gekommen, damit wir ihn kennenlernen können. Er hat sich auf unsere Realität eingelassen. Und liebe Leute, wir können uns ausmalen, wie es jetzt dort auf dem Areopag still und stiller wird. Wir stellen uns für einen Augenblick unter die Leute dort, die merken, jetzt muss er seine Karten aufdecken, der Paulus. Jetzt kommt er zum Höhepunkt seiner Rede. Jetzt muss er sagen, wer denn dieser Gott nun bitteschön ist und wie sich dieser Schöpfer denn bekannt gemacht hat. Jetzt kommt es zum Höhepunkt dieses Vortrags. Und Paulus bekennt Farbe, hier in Vers 30. Da sagt er, zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun, das heißt umkehren. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten will mit Gerechtigkeit. Das ist deutlich. Paulus sagt, Leute, Gott hat über eure Unwissenheit hinweggesehen. Ihr habt das bisher nicht besser gewusst. Ihr habt den wahren Gott nicht wirklich gekannt. Gut, das ist Geschichte. Ihr wart gefangen im Labyrinth eurer Götzen. Gott will das vergeben, er will darüber hinwegsehen. Er will euch das nicht ewig vorhalten. Aber, sagt Paulus, jetzt gebietet Gott euch, dass ihr umdenkt, dass ihr umkehrt, dass ihr Buße tut. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten will mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und da hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Ihr müsst umkehren, sagt Paulus. Ihr sucht Glück, ihr sucht Halt, ihr sucht Geborgenheit. Aber Leute, euer wirkliches Problem, das liegt noch auf einer ganz anderen Ebene. Das liegt noch viel tiefer. Ihr lauft nämlich nicht nur ins Ungewisse, sondern ihr lauft in die falsche Richtung. Das ist noch was anderes. Ihr lauft in die falsche Richtung, ohne es zu merken. Und ihr lauft auf ein Datum zu, von dem ihr gar nichts ahnt. Ihr lauft auf ein Datum zu, das aber mit Sicherheit kommen wird. Ein Termin, der nicht in eurem Kalender steht und euch doch mit Sicherheit bevorsteht. Und das ist ein Gerichtstermin. Paulus sagt, es kommt der Tag, da wird der lebendige Gott richten mit Gerechtigkeit. Und es wird dies ein gerechtes Gericht sein. Der echte Gott ist nicht einfach nur so ein höheres Wesen, nicht ein blindes Schicksal, sondern der echte Gott ist heilig. Das hat Paulus immer wieder deutlich gemacht. Und dieser echte Gott, der euch geschaffen hat, dem gehört euer Leben, der hat einen Besitzanspruch auf euer Leben. Den könnt ihr nicht einfach abschütteln und einen guten Mann sein lassen. Und dieser heilige, echte, lebendige Gott, der Schöpfer ist, der wird am Ende von deinem Leben Rechenschaft fordern. Du wirst am Ende mit deinem Leben vor diesem Gott antreten müssen. Und dann wird es dir wenig helfen zu sagen, I did it my way. Ich habe eben mein Leben gelebt, so wie ich meinte, es leben zu sollen. Und dann wird Gott sagen, und genau das ist das Problem. Genau das ist das Problem. Du hast dein eigenes Leben gelebt, nur deinen eigenen Weg hast du gesucht. Du hast nicht nach meinem Weg gefragt. Du hast so gelebt, als ob du dein eigener Gott wärst. Als ob du dir deine eigenen Ziele bestimmen könntest, ohne mich danach zu fragen. Du hast es vergessen, du hast es verdrängt. Du hast es verachtet, dass ich dein Schöpfer bin. Dass ich dein Gott bin, dem dein Leben gehört. Du bist mir so unendlich viel schuldig geblieben an Dank, an Ehre, an Liebe und an Gehorsam. Und daran kann ich nicht vorbeisehen, weil ich ein heiliger Gott bin, weil ich gerecht bin. Und es ist gut möglich, dass dann jemand sagt, gut, das ist mir nicht bewusst, aber das ändert nichts daran. Torheit schützt vor Strafe nicht, sagen wir, und da ist was dran. Ich habe das vor einiger Zeit erlebt auf der Autobahn. Ich fuhr nichts ahnend Richtung Süddeutschland und plötzlich wurde ich von der Polizei ganz freundlich rausgewinkt. Bitte folgen. Man denkt ja immer, zuerst man hat die Geschwindigkeitsgrenze überschritten. So, das ist immer so der erste Impuls. Aber das war es diesmal gar nicht, sondern ich hatte die falsche Farbe an der TÜV-Marke. Ich hatte schlichtweg den TÜV vergessen. Und das haben die natürlich messerscharf gesehen und sie haben mich rausgewinkt und ich konnte sagen, tut mir leid, ich habe es nicht gewusst. Und die haben gesagt, ja, das ändert nichts dran, dass sie einen Rechtsbruch begangen haben und ich musste dann auf der Stelle die 25 Euro gleich zahlen. Das ist noch ein relativ harmloses Beispiel. Aber das ist das, was Paulus immer wieder deutlich gemacht hat. Egal, ob du es weißt oder nicht, es kommt darauf an, wie sind die Fakten. Und die Fakten waren so, dass meine TÜV-Marke eben leider abgelaufen war. Das sind die Fakten. So, also wir können uns da nicht rausreden, dass wir es nicht gewusst hätten oder so. Und vor allem jetzt sagt Paulus es ihnen ja. So, und nun geht's weiter. Aber wie kann ich flüchten vor diesem Gericht? Wo gibt es eine Zuflucht? Und jetzt kommt die große Stunde des Paulus. Er sagt, Leute, es gibt eine klare, eine praktische Antwort. Ihr habt eine Chance. Es gibt eine Chance. Und die beschreibt er hier in Vers 31. Er sagt, Gott hat einen Mann dazu bestimmt, und mit diesem einen Mann bietet er jedermann den Ausweg an, dadurch, dass er ihn von den Toten auferweckt hat. Der, der euch richten wird, der will eure Rettung sein. An den könnt ihr euch wenden. Also das ist hochinteressant. Er sagt, der Einzige, der euch retten kann aus diesem Gericht, das ist der Richter selbst. Und die einzige angemessene Haltung, mit der ihr euch diesem Richter nähern könnt, das ist das, was Paulus Glaube nennt. Er hat den Glauben angeboten. Das heißt, das persönliche Vertrauen, die persönliche Hinwendung zu diesem Richter, indem ich ihm sage, ich bitte um deine Vergebung. Ich gebe zu, dass ich deine Hilfe brauche. Rette mich aus deinem Gericht. Ich glaube dir. Und an dieser Stelle drängt sich zwingend eine Rückfrage auf. Die muss jeder denkende Mensch stellen. Wer soll dieser Richter sein? Und woran sollen wir erkennen, dass er der Richtige ist, dass er diese Autorität zu Recht beansprucht? Wodurch ist er ausgewiesen, dieser Richter? Woran kann ich seine Autorität erkennen? Und auch darauf bleibt Paulus die Antwort nicht schuldig. Sie haben das hier gelesen. Er sagt, er hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Das ist der Autoritätsbeweis für Jesus Christus. Der, der die größte, die letzte Macht besiegt hat, ist der, der den Tod besiegt. Und Paulus sagt, der hat damit bewiesen, dass er die Autorität besitzt, das letzte Wort über dein Leben und über mein Leben zu sprechen. Und man kann sich gut vorstellen, dass Paulus das dann noch ein bisschen länger ausgeführt und erklärt hat, wie das mit der Auferstehung war. Lukas hat uns ja hier wahrscheinlich eine Zusammenfassung präsentiert. Paulus wird das wahrscheinlich so gesagt haben. Er wird gesagt haben, in Jerusalem, da wo ich herkomme, da ist das passiert, da hatten sie ihn gekreuzigt. Da haben sie medizinisch sichergestellt, dass dieser Jesus wirklich tot war. Dann haben sie einen tonnenschweren Grabstein vor seine Höhle gewälzt und zur Sicherheit noch römische Wachsoldaten da vorgestellt. Und dann am übernächsten Tag ist er wieder rausgekommen aus dem Grab. Die Leichentücher waren noch da, aber die Leiche war weg, denn es gab keine Leiche mehr. Er war ja auferstanden. Und dann sind ihm viele Zeugen begegnet. Ich kenne viele von denen noch persönlich, wird Paulus gesagt haben. Sie haben mit ihm gegessen, sie haben mit ihm geredet. Einige von diesen Zeugen leben noch zu der Zeit, wo das geschieht. Die könnt ihr fragen. Und dann nach 40 Tagen ist dieser Auferstandene in Gottes für uns noch unsichtbare Dimension, in Gottes ewige Welt zurückgegangen. Aber er hat gesagt, ich kann euch von nun an immer hören. Ich bin bei euch alle Tage. Ich höre eure Gebete. Ich bin für euch da. Und wer immer sich Hilfe suchend an mich wendet und mich um Rettung bittet, dem werde ich diese Rettung schenken. Und das ist nun der Weg, der allen offen steht. Und diesen Weg sollen wir und dürfen wir finden. Und wenn jemand noch so wenig Vorkenntnisse und religiöse Erziehung hat, das spielt überhaupt keine Rolle. Und wenn jemand als Atheist aufgewachsen ist, wie die Irina Ratuschinska, ja, die russische Bürgerrechtlerin, vielleicht haben Sie von der Frau gehört, die musste als Studentin am atheistischen Propagandaunterricht teilnehmen, wie alle Studenten dort. Und eines Tages kam ihr ein Gedanke. Sie sagte sich, Mensch, wenn die atheistische Propaganda recht hat, dass es keinen echten Gott gibt. Warum geben sie sich dann so viel Mühe und geben so viel Geld aus und nerven uns mit diesen Propagandastunden? Und sie fragt sich, Mensch, vielleicht ist ja doch mehr dran an diesem Gott. Und sie hatte Sehnsucht danach, den lebendigen Gott zu finden. Und dann fing sie an zu beten und sie sagte, Gott, wenn es dich gibt, dann will ich dich finden. Sie liest die russischen Dichter Tolstoi und Dostojewski und dann endlich bekommt sie eine Bibel. Aber da taucht das nächste Problem auf. Diese Bibel ist geschrieben in einer alten slawischen Sprache. Und dann lernt sie erstmal ein halbes Jahr lang diese slawische Sprache, um die Bibel lesen zu können. Und endlich kann sie es dann. Und sie liest vor allem das Neue Testament. Und sie lernt Jesus kennen. Und sie merkt, das ist der wahre Gott. Das ist der, in dem der lebendige Gott sich zu uns gewandt hat. An den will ich glauben. Und sie bekennt sich dazu. Das heißt 7 Jahre Zwangsarbeit. 7 Jahre lang merkt sie, wie Jesus Christus einen Menschen auch unter schlimmsten äußeren Bedingungen bewahren und beschützen kann. Und dann 1986 vor dem Treffen zwischen Gorbatschow und Reagan in Reykjavik damals wird Irina Ratuschinskaja freigelassen. Diese Frau hat begriffen, Jesus Christus. Jesus Christus ist die Schlüsselfigur, an der sich mein Leben entscheidet. Ohne Jesus kann ich weder die Tür zur Vergangenheit zumachen, noch die Tür zur Vergangenheit aufmachen. Er ist der Retter. Und an ihn will ich mich wenden und ihm vertrauen. Und das sagt Paulus hier. Leute, seht, das ist das echte Angebot des echten Gottes. Er beweist seine Macht und seine Nähe dadurch, dass er Jesus Christus mitten in dieser Welt aus dem Grab herausgeholt hat und sagt, der hat die Autorität, das ist der Richter, an den sollt ihr euch wenden. Und der allein kann euch vergeben. Das ist die einzige Chance, um in diesem Gericht zu bestehen. Ich weiß nicht, wie Sie sich vorgestellt haben, einmal vor Gott zu treten. Vielleicht haben Sie es einfach weggeschoben und gesagt, ach, es wird schon nicht so schlimm werden oder Gott wird ja immer gütig sein. Paulus lässt diesen Luftballon unserer Illusionen hier kräftig platzen. Er sagt, der Tag wird kommen und es wird für Sie und mich entscheidend sein, dass wir die Sache mit dem Richter geklärt haben, bevor der Prozess beginnt. Denn wenn der Prozess ins Laufen kommt, das macht Paulus auch deutlich, dann wird es zu spät sein. Dann wird es niemanden und nichts mehr geben, der uns vor dem gerechten Gericht Gottes bewahren kann. Und Jesus Christus hat gesagt, dann wird es nur eine Konsequenz geben und das ist die Hölle. Aber es gibt den Ausweg. Es gibt den Ausweg der Auferstehung. Das ist Gottes Rettung. Und in dem Augenblick, wo Paulus das sagt, da wird die Predigt unterbrochen. Das ist hochinteressant. Ich weiß nicht, ob Ihnen das beim Lesen eben aufgefallen ist. Bis dahin war eine ziemliche Ruhe auf dem Areopag. Zumindest ist nicht von irgendwelchen Störern oder Wasserbeuteln oder faulen Tomaten oder so die Rede, die da auf den Paulus geworfen worden wären. Aber jetzt plötzlich gibt's Rumor. Vers 32, als sie von der Auferstehung der Toten hörten, da begannen die einen zu spotten. Paulus wird unterbrochen. Die Leute bleiben nicht so freundlich und ruhig sitzen wie sie auf ihren Stühlen. Paulus kann die Predigt nicht zu Ende bringen. Er kann auch gar nicht mehr erklären, warum dieser Auferstandene eigentlich der ist, der uns retten kann. Das kann er in diesem Augenblick nicht mehr erklären. Das wird er den Leuten dann hinterher erzählt haben, die zugehört haben. Der Auferstandene kann deshalb retten, weil er auch der Gekreuzigte ist. Das ist die ganz einfache Antwort. Weil Jesus Christus der ist, der am Kreuz, und er hat das deutlich gesagt, gestorben ist, um die Strafe selber auf sich zu nehmen, die ich und die sie verdient hätten. Wegen unserer Schuld, weil wir so sind, wie wir sind gegenüber dem heiligen Gott. Er hat das getragen. Er hat die Macht der Schuld besiegt und beseitigt. Und jetzt gilt das, dass der sich an den Gekreuzigten wendet, der sein Leben stellvertretend für mich und für sie da geopfert hat und der dann seine Macht endgültig bewiesen hat mit der Auferstehung, wer sich an den Jesus Christus wendet, der kommt frei im Gericht. Aber das alles zu erklären, dazu kommt Paulus gar nicht mehr. Und so kristallisieren sich dann 3 verschiedene Reaktionen heraus. Und diese Reaktionen gibt es bis heute, die wir dann am Ende sehen. Immer dort, wo Gott sein Angebot ausrichten lässt, wo Gott diese Wahrheit über unser Leben und über seine Rettung verkünden lässt, da gibt es in der Regel 3 Reaktionen, wie hier. Die erste Möglichkeit steht in Vers 32. Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten. Wir sehen, es hat sich gar nichts geändert. Schon damals wurde die Auferstehung schlichtweg lächerlich gemacht. Und wissen Sie, auf dem Areopag war das besonders delikat. Denn bei der Einweihung des Areopags, einige Jahrhunderte vorher, da soll einer Folgendes gedichtet haben. Das ist jetzt ins Deutsche übersetzt. Dieses Gedicht ging etwa so. Hat erst einmal der Sand des Mannes Blut geschlürft und er ging hin, gibt es kein Auferstehen mehr. Das war die Überzeugung, die dort auf dem Areopag herrschte. Hat erst einmal der Sand des Mannes Blut geschlürft und er ging hin, gibt es kein Auferstehen mehr. Das heißt, Tod ist Tod. Wenn einer weg ist, ist er weg. Und Paulus sagt von wegen vorbei. Es gibt Auferstehung und Jesus spricht das letzte Wort über jeden. Und dann die zweite Reaktion, die gibt's auch bis heute. Die anderen aber, Vers 32, sprachen, wir wollen dich ein andermal weiter darüber hören. Das sind die Leute, die sich irgendwie angesprochen fühlten, die es gar nicht so uninteressant fanden. Aber die sagten, ja, ich will gern mal irgendwann weiter drüber nachdenken. Wir können ja nochmal irgendwann drüber reden. Die waren vielleicht interessiert, aber sie schoben die Sache auf die lange Bank. Sie wählen den Aufschub. Ein andermal vielleicht, aber nicht heute. Und was macht Paulus dann? Paulus geht. Sehen Sie, das steht hier ganz kurz und knapp. So ging Paulus von ihnen. Er diskutiert jetzt nicht weiter, er bekniet die nicht und sagt, ach, überlegt es euch doch nochmal, sondern Paulus geht schlichtweg. Und einige, die da sind, die wählen die dritte Möglichkeit, Vers 34. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Und unter ihnen war auch Dionysius, einer aus dem Rat, und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen. Und denen hat er dann das Ganze noch zu Ende erklären können. Verstehen Sie, diese Leute haben den Schritt gewagt. Die wurden gläubig, steht hier. Die haben sich nicht zu Paulus bekehrt, sondern die haben ihr Leben festgemacht bei Jesus Christus. Sie haben den Kontakt gesucht direkt zu ihm selbst. Sie haben zu ihm gebetet. Sie werden das so gesagt haben, sinngemäß, Herr Jesus Christus, ich habe bisher ohne dich gelebt. Ich habe das nicht gewusst, ich habe das nicht eingesehen. Aber ich bitte dich, dass du mein Leben jetzt unter deine Obhut nimmst. Ich bitte dich, dass du mir meine Sünde vergibst, dass du mir meinen Unglauben vergibst und dass du mich frei machst in diesem Gericht, dass du mich in den Himmel bringst. Ich bin bereit, dich anzuerkennen als meinen Gott und als den Herrn meines Lebens. So in etwa werden sie gebetet haben. Und es ist interessant, dass hier am Schluss noch zwei Namen genannt werden. Einmal Dionysius, das war wohl ein bekannter Politiker. Sonst wäre der Name hier nicht aufgeschrieben worden. Überlegen Sie sich mal bitte, was das für den bedeutet haben muss. Der Mann stand voll im öffentlichen Leben. Und in dieser Stunde bekennt er sich irgendwie öffentlich zu Jesus. Ich kann mir gut vorstellen, dass einige seiner Kollegen das möglicherweise mitgekriegt haben und den Kopf geschüttelt haben, gesagt haben, na, ist der jetzt übergeschnappt? Will er jetzt Christ werden? Will er jetzt an einen Auferstandenen glauben? Aber Dionysius wusste, ich muss es jetzt tun. Das ist meine Chance. Und ich frage mich, wie viele, die vor derselben Alternative standen, haben zurückgezuckt. Haben zurückgezuckt aus Angst vor anderen, aus Angst vor der Öffentlichkeit, aus Angst vor ihren Kollegen, vielleicht auch aus Angst vor ihren Familienangehörigen. Was werden die denken, wenn ich plötzlich anfange, an Jesus zu glauben? Was werden die sagen? Wie werden die mich angucken? Und dann wird noch eine Frau erwähnt, die auch Christ wird, Damaris. Die muss auch irgendwie bekannt gewesen sein. Vielleicht war es eine Geschäftsfrau, wir wissen das nicht. Aber wir wissen das Wichtigste über die Damaris. Während nämlich die einen sich lustig machen über die Auferstehung, während die anderen nachdenklich den Kopf wiegen und sagen, naja, wir müssen noch mal weiter drüber nachdenken, macht diese Damaris wirklich Nägel mit Köpfen. Sie beugt sich vor Jesus Christus. Sie sagt, Herr, mein Leben ohne dich war ein Holzweg. Ich bin dem wahren Gott davongelaufen, ohne es zu wissen. Ich habe seine Heiligkeit ignoriert, ich habe seine Liebe mit Füßen getreten, ohne es zu ahnen. Aber ich erkenne jetzt meine ganze große Schuld und ich kehre jetzt um, Jesus. Und ich beuge mich vor dir und bitte dich um Vergebung. Und das ist die große Frage am Ende, die jeder von uns sich stellen muss. Was werde ich tun? Was werden Sie tun? Bedenken Sie, es ist derselbe lebendige Gott, der hier zu uns redet. Der erspart mir und Ihnen auch nicht diese Diagnose, dass er uns sagt, ihr seid verloren, ihr seid schuldig. Gemessen an meinem heiligen Maßstab, sagt Gott, bist du schuldig. Aber ich liebe dich. Und ich habe es dir bewiesen dadurch, dass ich das Liebste, was ich habe, meinen einzigen Sohn Jesus Christus, in diese Welt geschickt habe und er ist für deine Schuld gestorben. Wissen Sie, die Situation in Athen liegt 2000 Jahre zurück, aber Der Streit um Europa ist seitdem nie zur Ruhe gekommen. Durch die Jahrhunderte hindurch. Multikulti oder christlich. Und dann kam noch die Ideologie der humanistischen Toleranz. Und inzwischen streckt auch der Islam seine Arme nach Europa aus. Dieser Streit wird nie zu Ende gehen, solange diese Welt steht. Und darum muss jeder von uns muss sich entscheiden, wo er stehen will, auf welcher Seite. Wissen Sie, in Griechenland, da sind inzwischen, also in Athen, ca. 95% der Menschen griechisch-orthodox. Da haben sich die Mehrheitsverhältnisse gewissermaßen umgedreht. Aber das ist gar nicht die entscheidende Frage. Die entscheidende Frage ist nicht, zu welcher großen Konfession ich gehöre oder nicht. Ich kann sonst wo dazugehören und in meinem Herzen doch dem lebendigen Gott völlig fern sein. Die entscheidende Frage ist, glaube ich persönlich an den Richter und Auferstandenen Jesus Christus? Das ist die Frage. Und am Ende wird es auch nicht darum gehen, ob die eine oder andere Kultur sich durchsetzt, sondern es wird um etwas viel Wichtigeres gehen. Es wird gehen um diesen Gerichtstag Gottes, auf den unser aller Leben zuläuft. Darauf geht nicht nur Europa zu, darauf geht jeder von uns zu. Und es ist wichtig, dass wir diese Quelle heute studieren konnten. Das geht ja nicht darum, dass ich Ihnen irgendwas erzähle, was meine persönliche Meinung ist und was ich vielleicht interessant finde. Sondern es geht darum, dass dieser echte, lebendige Gott sich uns zu erkennen gegeben hat. In diesen Dokumenten in der Bibel, die wir deswegen Heilige Schrift nennen, weil hier der heilige Gott zu uns redet. Und er hat uns die Wahrheit über unser Leben gezeigt. Er hat das deutlich zum Ausdruck gebracht. Aber er hat uns mit dieser Wahrheit nicht allein gelassen. Sondern er hat gesagt, ich will dich retten. Und es gibt einen Weg. Binde dein Leben an Jesus Christus. Amen.